Kommt, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. So haben wir das gesungen. Es ist wie eine Antwort auf den Wochenspruch, lebt als Kinder des Lichts. Dabei zeigt unser Predigttext, den ich jetzt gleich vorlesen werde, eine neue Dimension noch einmal auf. Denn dieser Text handelt von einer Frau, deren Leben eigentlich im Verborgenen stattgefunden hat und nicht auf der großen Bühne. So könnte man ja das verstehen. Lasst uns leben im Licht des Herrn. Also man tritt so ins Scheinwerferlicht Gottes. Und dann wird man gesehen. Oder man führt ein Leben, was beeindruckt, wo andere schauen und sagen, guck dir das mal an. Große Ausstrahlungskraft hat diese Person. Das mag es alles geben, aber unser Predigttext zeigt eine ganz andere Dimension, was es heißen kann, im Licht Gottes zu leben. Und dazu lese ich aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Ein ganz kurzes Stück also. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber, also das ist der Opferstock, wo die Spenden eingelegt wurden. Und er sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel Geld ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seinen Jünger zu sich und sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben besaß. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ja, das Erste, was man hier natürlich sofort merkt, ist, im Licht Gottes erscheinen viele Dinge ganz anders als im Licht der Menschen. Jesus hat, so denke ich, ganz bewusst sich mal dorthin gesetzt und das ganze Treiben im Tempel beobachtet. Und dann frage ich mich, was hat er eigentlich an dieser Frau gesehen, was andere nicht gesehen haben? Und wahrscheinlich werden die meisten von euch jetzt sagen, na, das ist doch klar, das hat er doch auch gesagt, nicht? Er stellt eine Relation her, der Opferbereitschaft und sagt dann also, in der Relation gesehen ist diese kleine Gabe, diese fast unbedeutende Gabe dieser Frau dann doch größer, weil sie ja nichts hat. Das ist uns allen auch total einleuchtend und dann könnte man diese Geschichte schnell weglegen und sagen, ja, das haben wir verstanden. Das kleine Opfer dieser Frau war eigentlich das größere Opfer, weil alle anderen aus ihrem Überfluss gaben. Ich denke aber, dass es an dieser Frau viel mehr zu lernen gibt, als diese Feststellung, die ja eigentlich auch fast banal ist. Also, sag mal, man muss jetzt nicht Jesus Christus sein, um diese Relation herstellen zu können, aber er tut es. Und er macht damit deutlich, das, was eigentlich klar ist, ist eben dann oft doch nicht klar. Oder es gerät zumindest ganz aus dem Blickwinkel, weil das menschliche Herz eben doch immer wieder auf ganz anderes ausgerichtet ist. Ich glaube aber, dass trotzdem noch mehr zu lernen ist als diese Feststellung. Und ich habe im Nachdenken über den Text gestern vier Aspekte dazu gefunden. Und zwar als erstes einmal, dass ihr Handeln Ausdruck ihres Glaubens ist und ihres großen Gottvertrauens. Man muss eigentlich nur kurz darüber nachdenken, um dahinter zu kommen. Und ich glaube, dass Jesus, indem er das einfach mal so als Vorbild hinstellt und sagt, schaut diese Frau an, uns das auch überlässt, da mal drüber nachzudenken und dann auch auf andere Dinge zu stoßen. Denn was heißt das? Es geht hier um eine Witwe. Das heißt, es geht um eine Frau mit einem schweren Schicksal. Ihr Mann war gestorben. Das ist an sich schon schlimm. Das ist auch heute schlimm, wo alle abgesichert sind und wo niemand in so eine Armut hineingerät und dann nicht mehr weiß, wie er den nächsten Tag bestreiten soll. Auch heute fällt es Menschen sehr schwer, damit umzugehen. Und manche sagen auch dann, ich kann nicht mehr glauben. Es fällt ihnen schwer, einen Gottesdienst zu besuchen, weil es ihnen so schwer auf der Seele liegt. Und diese Witwe geht aber trotz ihres Schicksals in den Tempel, trotz dieses Verlustes und trotz der damit verbundenen wirklich bitteren Armut. Also hält sie an Gott fest. Und das ist eine erste Sache, die man zum Vorbild nehmen kann. Sie benutzt ihr Schicksal nicht, um für sich eine Sonderstellung abzuleiten, wie das so viele tun, die dann sagen, ja, in meiner Situation fällt es eben schwer zu beten. Ne, sagen ja Leute. Und dann soll die ganze Gemeinde einstimmen und sagen, ja, das ist auch wahr. Da haben wir auch Verständnis für. Aber hier stellt uns die Bibel eine Frau vor, die trotz ihres Schicksals an Gott festhält und zum Beten in den Tempel geht und sein Wort hören will. Und erst recht vor allen Dingen auch diesem Gott auch noch ein Opfer zu bringen, der ihr alles geraubt hat, was ihr Leben ausmachte und auch ihre Versorgung. Sie gibt Gott die Ehre, die ihr verdient, und sie bekräftigt das eben auch noch ganz konkret durch dieses Opfer, womit sie auch ihr unbedingtes Vertrauen Gott gegenüber beweist. Denn Jesus sagt, sie hat alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Das heißt, sie macht sich ganz nackig und sagt, ich vertraue aber darauf, dass Gott mich versorgen wird. Und das alles, obwohl sie Leid erfahren hatte und nicht auf der Sonnenseite des Lebens stand. Das ist also das Erste, was man an dieser Frau lernen kann. Und ihr Handeln ist zweitens Ausdruck ihrer Treue Gott gegenüber. Also das Erste war Glaube und Gott vertrauen. Das Zweite ist Treue. Wir urteilen oft nach dem Maßstab der Sinnfälligkeit. Wir sagen dann, ja, hat das überhaupt Zweck? Und aus dieser Perspektive heraus betrachtet hätte die Frau sagen können, meine Spende ist im Großen und Ganzen irrelevant. Das ist ja nichts. Eine Mark oder Euro ist ja jetzt. Ein Euro. Was ist denn das im Großen und Ganzen des Tempelbetriebs? Das bringt ja sowieso nichts voran. Und diese falsche Fragestellung haben wir oft im Kopf und im Herzen. Wir sagen, was bringt das denn, wenn ich jetzt in dieser Weise mich einsetze in einer Welt, die völlig anders tickt, die in ganz andere Bahnen geht oder in auch Gemeindegetriebe, wo andere doch eigentlich den Ton angeben und maßgeblich die Dinge voranbringen. Was will ich denn da? Aber darum geht es ja gar nicht. Und das hatte diese Frau verstanden. Dass es nämlich darum geht, Gott gegenüber treu zu sein. Und wenn wir das ganz ehrlich mal hinterfragen, müssen wir sagen, Gott braucht unsere Spenden nicht. Weder braucht er unsere kleinen, noch braucht er unsere großen Spenden. Gott braucht überhaupt gar nichts. Er braucht auch unseren Dienst nicht. Das wird oft vergessen, dass Gott die Welt geschaffen hat aus dem Nichts, und zwar ohne fremde Hilfe. Und das ist ja das, was wir im Glaubensbekenntnis auch sagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Allmächtigen. Oder am Anfang des Gottesdienstes habe ich gesagt, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, wir bekennen, wir brauchen Hilfe von diesem Gott. Gott braucht nicht Hilfe von uns. Er beteiligt uns alle an seinem Werk und er will das auch, aber nötig hat er uns nicht. Und das heißt, es geht in dem Ganzen nicht um das, was wir ausrichten, aber so fragen wir oft, ne, was kann ich ausrichten? Es geht nicht darum, was wir ausrichten, sondern es geht um unsere Ausrichtung. Und diese Ausrichtung war bei der Frau so, dass sie nicht etwas bewirken wollte mit ihrer Spende, sondern dass sie treu sein wollte in ihrem Leben mit dem, was ihr gegeben war, und dass sie ein Zeichen ihres Glaubens setzen wollte. Allerdings, dafür hätte es gereicht, von den zwei Schärflein eines hinzugeben. Oder? Da hätte sie gesagt, okay, ich bin schon arm, aber trotzdem gebe ich etwas ab. Und das wäre auch Zeichen ihrer Treue gewesen und ihres Gottvertrauens. Aber ihr Handeln ist darüber hinaus, ist mein dritter Punkt, Ausdruck auch einer unglaublichen Liebe und Hingabe zu Gott. Denn Jesus stellt das ja so ins Licht, warum macht er das extra? Weil er weiß, dass alle anderen das übersehen. Diese kleine, unbedeutende Spende werden Menschen übersehen, das wusste er. Jesus. Und die Frau wusste es auch, dass sie mit ihrer kleinen Gabe bei Menschen nicht punkten konnte. Keiner wird ihr Beifall geben. Und für das Werk der Finanzierung des Tempeldienstes und der Erhaltung dieses imposanten Gebäudes war auch diese kleine Spende unbedeutend. Und das heißt, sie gibt es nicht, weil sie dadurch Anerkennung findet oder etwas Großes in Bewegung bringen kann, sondern sie gibt es, weil sie es als richtig empfindet, wohingegen die meisten Menschen sagen würden, das ist doch bescheuert. Du hast doch ohnehin schon nichts. Und das heißt, sie gibt für Gott und sie gibt nicht für Menschen. Und sie tut es, weil sie Gott liebt. Denn indem sie alles gibt, was sie hat, gibt sie quasi sich selbst Gott hin. Das ist ja das, was sie in die Waagschale wirft, ihre Existenz. Und das war ihr stiller und ganz unspektakulärer Gottesdienst, den sie da tat. Ihr Leben war echt bescheiden, aber ihr Herz war deswegen nicht verhärtet oder in Sorge um den morgigen Tag gefangen und daher verschlossen. Und das ist auch etwas, was wir von dieser Frau lernen können, worin sie ein großartiges Vorbild ist. Dass in einem Leben, was von Schwierigkeiten beschwert ist, was unter großem Druck steht und wo Traurigkeit zu Hause ist, sie trotzdem nicht ihr Herz verhärtet, sondern es offen hält für Gott. Und aus dieser Hingabe an Gott erwuchs eine große innere Kraft. Das muss man sich ja auch einmal vorstellen, da gehört eine große Kraft dazu. Aus dem Überfluss etwas geben ist eine Entscheidung. Da sage ich, okay, ich verzichte auf dies oder das, ich will jetzt die Gemeinde unterstützen. Aber zu sagen, ich gebe alles das hin, was ich eigentlich brauche, darin, das erfordert Mut, unglaublichen Mut. Und ich möchte sagen, dass ihr Handeln Ausdruck eines demütigen Geistes ist. Das ist mein letzter Punkt. Denn in dem Wort Demut im Deutschen steckt auch das Wort Mut. Denn Demut ist nicht eine kriecherische Haltung. Es bedeutet aber, dass man sich selbst und seinen Einfluss nicht überschätzt. Das ist das Gegenteil von Hochmut. Ne? Hochmütige Menschen überschätzen sich immer und wollen sich ins Licht stellen. Aber Demut bedeutet auch, dass man sich selbst nicht unterschätzt. Und wisst ihr, es gibt so eine Haltung bei vielen Menschen, die erkennen, dass sie unbedeutend sind, eigentlich im Weltgetriebe, und dann unterschätzen sie sich und vernichten sich ganz. Und dann sagen sie, es hat ja alles keinen Zweck. Dahinter steckt eine hochmütige Haltung, die nämlich sagt, wenn ich nichts Großes erreichen kann, dann mache ich gar nichts. Und wenn ich nicht etwas voranbringen kann und einen entscheidenden Beitrag leisten, der auch gesehen wird, dann mache ich gar nichts. Das ist Hochmut, der dahinter steckt. Aber sie wusste ganz genau, dass ihre Spende eigentlich klein und unbedeutend war und sie gibt sie aber doch. Und das heißt, sie wollte ganz bestimmt nicht die Welt bewegen, sondern schlicht das geben, was sie geben konnte. Sie wollte auch nicht gesehen und bewundert werden, sondern sie wollte die richtige innere Haltung bewahren und zwar nicht für irgendein Ergebnis, sondern im Vertrauen auf Gott. Also noch einmal, deren Hochmut sagen würde, ich kann hier sowieso nichts geben, ist ja nichts wert, weil es dem Hochmut ja immer um Ehre geht, ist dann im Grunde auch, möchte man noch einfügen, das Ergebnis des Hochmuts am Ende die Minderwertigkeit. Und das haben die wenigsten Menschen durchschaut in unserer Welt. Es gibt so viele Therapeuten, die haben Leute bei sich und sagen, die haben alle keinen Selbstwert. Aber die Ursache dafür ist der Stolz. Und die Bibel offenbart das. Das menschliche Herz ist ersoffen im Stolz und im Hochmut. Man will etwas sein, man will etwas scheinen, man will etwas beweisen. Und wer das nicht kann, weil ihm das Gabenprofil dafür fehlt, der vernichtet sich selbst und sagt, ich bin ja gar nichts. Ich könnte auch tot sein. In der schlimmsten Form. Dahinter steckt nicht Demut und Bescheidenheit. Dahinter steckt Hochmut und Stolz. Und dieses, liebe Gemeinde, muss ans Kreuz gebracht werden. Diese Frau war nicht hochmütig, aber sie war auch nicht minderwertig, sondern sie gab das, was sie geben konnte, still und bescheiden. Und offensichtlich sieht Jesus das genauso. In dem großen Tempelbetrieb erschien diese arme Frau unbedeutend wie ihre kleine Spende, aber Jesus sah sie und stellte sie den Jüngern als Vorbild hin und damit korrigiert er unsere Wertung. Allerdings hinterfragt er auch unsere Haltung. Manche Leute sagen ja, ach ja, ich kann nur wenig geben und dann verweisen sie auf das Schärflein der Witwe, habe ich mal so gelesen, eine Geschichte, geht ein Diakon durch die Gemeinde, ist schon lange her, und sammelt Spenden für ein Waisenhaus. Das gibt es ja heute so nicht mehr, das Waisenhaus durch Spenden, wo man von Haus zu Haus geht, finanziert werden. Und dann kommt er zu einer gut betuchten Frau und die bittet ihn zu Tisch und sagt, nachdem er sein Anliegen vorgebracht hat, naja, ich helfe schon gerne, aber ich kann wirklich nicht mehr geben. als das berühmte Schärflein der Witwe. Und da sagt der Diakon auch, das würde all unsere Probleme lösen. Und da ist er ganz irritiert und sagt also, nein, ich meinte, es ist nicht viel, was ich geben kann. Und da sagt der Diakon, also das Schärflein war alles, was diese Witwe besaß und sie hat es geopfert. Und wenn Sie das vorhaben, dann werden wir in den nächsten Jahren keinen Mangel haben. Also es gibt so eine Haltung einer falschen Bescheidenheit, die letzten Endes in der Gier wurzelt. Und ich möchte noch einmal betonen, dass diese Geschichte uns bestimmt nicht von Jesus erzählt wird, in dem Sinne als Vorbild, dass er sagt, ihr müsst alle wie die Witwe handeln und jeder muss alles hingeben. Da gibt es in der Bibel keinen Befehl dafür. Aber diese Frau hat es getan, aus einem freien Herzen. Und ihr habt gehört, was ich dargestellt habe. Was sie getan hat, war Ausdruck ihres Glaubens, eines großen Gottvertrauens, dass Gott sie versorgen wird, war Ausdruck einer Treue, sie wollte treu sein mit dem, was sie hatte, aber mehr noch, sie hatte Liebe und Hingabe zu Gott und deswegen gab sie alles. Und das als Ausdruck eines sehr demütigen Geistes. Und jetzt seid ihr selber dran und müsst das für euch definieren. Und zwar nicht im Blick auf das Geld alleine. Jesus stellt doch, es geht doch in der Bibel nicht hauptsächlich um Geld. Manchmal erwecken Gemeinden diesen Eindruck, wenn es mal nur ums Geld geht. Es geht ja um so vieles mehr. Wir können unser Leben in die Waagschale werfen. Das zeigt ja diese Frau. Sie hat ihr ganzes Leben in die Waagschale geworfen. Nicht? Und wir haben alle ein bestimmtes Maß an Zeit. Manche haben wenig Zeit, weil sie beruflich wirklich objektiv so eingespannt sind, dass ihnen dann nur noch der Ruhetag bleibt und wenig darüber hinaus. Aber deine wenige Zeit ist deswegen nicht unbedeutend. Wirf das nicht weg und sag, hat ja keinen Zweck, ich kann wenig tun für die Gemeinde. Ja, das mag stimmen, aber du kannst etwas tun und andere haben sehr viel. Wir müssen das jeder für sich definieren. Wir müssen aus dem Gebet und aus der Befragung unseres eigenen Herzens heraus hier eine Haltung gewinnen. Und vor allen Dingen sollen wir nicht etwas tun, was gar nicht aus unserem Herzen kommt, sondern was daher kommt, dass wir einen Anschein erwecken wollen vor Gott oder vor den Menschen. Wenn du nicht frei bist zu geben, dann sag es Gott. Das Beispiel von Ananias und Sapphira in der Bibel ist ja ein schreckliches Beispiel. Die werden direkt von Gott gerichtet. Aber nicht, weil sie zu wenig gegeben hätten, sondern weil sie in der Gemeinde einen Anschein erweckt haben, der nicht stimmte. Gott will nicht heuchlerische Gaben oder heuchlerischen Dienst, sondern er sieht ganz bewusst, und das hat er hier in Jesus deutlich gemacht, auf die Stillen im Lande, die in großer Treue das beitragen, was sie geben können. Und ich möchte nochmal schließen, indem ich kurz auf eine andere Geschichte verweise, nämlich die mit der Speisung der 5000. Da gibt ein Kind 5 Brote und 2 Fische. Das war das, was dieses Kind hatte. Und in den Händen Jesu wird es viel. Es wird sehr viel. Gott, der Schöpfer, braucht nicht viele Dinge, aber er sucht nach treuen Menschen. Und deswegen entscheide ich doch heute dafür, in der kommenden Woche das einmal durchzugehen, zu fragen, bin ich treu mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Wie groß ist meine Liebe zu Gott, meine Hingabe, die er eigentlich auch verdient? Und wie kann da eine Richtungsänderung geschehen? Nur durch Gebet. Leg das vor Gott hin, bring das ans Kreuz, wenn Hochmut da ist oder Sorge, man ist in Sorgen gefangen, oder wenn Anklagen da sind, ja, ich bin sowieso jetzt hier benachteiligt, warum ist das überhaupt alles geschehen, warum hat Gott nicht anders gehandelt, warum ist mein Leben jetzt so, gib das alles ab. Am Kreuz, und das tut man so, indem man das ausspricht. Das finde ich fantastisch in dem christlichen Glauben, in diesem lebendigen Leben mit diesem auferstandenen Herrn, dass es einfach darum geht, die Dinge auszusprechen, wie sie sind. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Das heißt, wir können doch Gott sagen, pass auf, ich weiß das schon alles, aber ich bin nicht bereit. Wir hatten Seelsorgegespräche in der Zeltstadtwoche. Da kommen ja Leute, die wissen ganz genau, dass ihr Leben falsch ist. Die haben nur das Problem, dass sie es nicht ändern können. Und einer hat gesagt, ich will es vielleicht auch gar nicht. Das ist das Problem. Und das ist die totale, das ist dann wirklich die totale Kapitulation vor Gott, zu sagen, die Wahrheit ist eigentlich, dass ich es noch nicht einmal will, obwohl ich weiß, dass es richtig wäre. Und deswegen, liebe Gemeinde, sind wir erlösungsbedürftig. Und deswegen ist Jesus unser Erlöser, weil in uns es nicht stimmt, in unserem Wollen nicht, in unserer Ausrichtung nicht. Und wir müssen das erkennen und zugeben und Gott sagen, das ist die Wahrheit. Und das ist der Anfang zur Veränderung. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und diese Frau, diese arme Frau hat einen Sinn gehabt, den ich euch jetzt dargelegt habe, wo sie vorbildhaft ist. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir diese arme Frau nachahmen, also die Affen, sondern dass wir zu Gott kommen und sagen, hier, ich sehe das, 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 dann gehen wir unser Leben durch und bitten um eine Richtungsänderung, die dann in ein Handeln mündet, was wirklich aus freiem und offenen Herzen kommt und was nicht darin begründet ist, dass wir etwas zeigen, beweisen oder bewirken und bewegen wollen, sondern einfach, weil wir Gott treu sein wollen mit dem, was er uns geschenkt hat. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.